Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Wir haben im Laufe der letzten Jahre immer wieder Mails von euch bekommen, dass wir mehr Frauen als Expertinnen in der Eine Stunde History haben sollen. Und das haben wir gemacht. Es geht in dieser Sendung um Frauenrechtlerinnen, um die Suffragetten, also die erste Frauenbewegung, die sich in England und auch in den USA für mehr Rechte von Frauen eingesetzt hat. Das waren oftmals Damen der Oberschicht, gut gekleidet mit langen Rüschenkleidern, Schirmen und großen Hüten, die für ihre Überzeugung auf die Straße gegangen sind und teilweise ihr Leben riskiert haben. Ja, ich weiß, es ist irgendwie typisch, dass ausgerechnet eine Sendung über Frauenrechtlerinnen fast ausschließlich mit Frauen besetzt ist. Aber immerhin, wir haben es gemacht und geschafft. Und er ist dabei.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Aber sehr frauenbewegt. Und bevor es um die Frauen geht, muss ich noch zwei Sachen ansagen, ganz kurz. Am 20. September sind wir in Leipzig und zwar im Zeitgeschichtlichen Forum. Dort geht es um den Westfälischen Frieden. Da könnt ihr zuschauen und zuhören, wenn wir eine Sendung aufzeichnen. Anmeldung unter deutschlandfunknova.de. Und dann ein bisschen später, am 13. Oktober in Nürnberg im Löwensaal, da geht es um den Hitlerputsch. Tickets könnt ihr erwerben unter brpodcastfestival.de.
So, und nachdem du das jetzt angebracht hast, zurück zu den Frauenrechten. Diese Frauen, diese Suffragetten, die haben sich damals für mehr Rechte eingesetzt. Und eines dieser Rechte, was sie haben wollten, das war das Recht zu wählen.
Genau, und deswegen kommt auch der Name daher. Suffrage heißt Wahlrecht auf Englisch. Und den Suffragetten ging es in den USA und Großbritannien eben um das Wahlrecht für Frauen. Vorher gab es auch schon Frauenrechtlerinnen, das waren sozusagen die Vorläufer der Suffragetten, Gegnerinnen eines Gesetzes, beispielsweise zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. 1864 in Großbritannien mit Zwangsuntersuchungen für Prostituierte. Dieser Erlass, der geriet unter großen öffentlichen Druck, und zwar deshalb, weil diese Untersuchungen öffentlich in Häfen vorgenommen wurden und außerordentlich brutal waren. 1869 gab es sogar eine Verschärfung und eine Ausweitung des Erlasses. Und anschließend war es eigentlich ein Anti-Frauen-Erlass. Und auch Frauen, die nur verdächtig waren, konnten in Haft genommen werden.
Gerät unter Druck heißt, es gab eine öffentliche Diskussion zu diesem Gesetz?
Naja, also erstmal war nicht so richtig Öffentlichkeit da. Es wurde kaum wahrgenommen, weil es eben nur wenige Frauen betroffen hat. Das änderte sich nach der zweiten Verschärfung. Denn fragte man sich auf einmal, warum werden eigentlich nicht die Kunden untersucht, also die Freier? Aber trotzdem gab es Schwierigkeiten, eine öffentlich akzeptierte Person zu finden, die sich an die Spitze dieser Bewegung stellen würde. Das wurde 1883 Josephine Butler.
Wer war Josephine Butler?
Josephine Butler ist 1828 geboren in einem kleinen schottisch-englischen Grenzdorf. Die ist Mutter von vier Kindern und Ehefrau eines Priesters. Während des amerikanischen Bürgerkriegs stand sie sozusagen auf der Seite der Unionisten, also war für die Abschaffung der Sklaverei. Und sie organisierte entsprechende Kampagnen auch in Großbritannien. Also sie hatte offenbar Erfahrung in öffentlichen Aktionen und sie hat sich damals schon um junge, mittellose Prostituierte gekümmert. Sie verfasste eine Petition gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, was ich eben schon erwähnt hatte. Sie bekam sehr viele Unterstützerinnen, unter anderem die berühmte Florence Nightingale, die Reformerin des britischen Gesundheitswesens.
Und dieser Protest hat dann auch Unterstützung in der Bevölkerung in England bekommen.
Ja, und da kann man wirklich nur sagen, er hat enorme Unterstützung bekommen. Es gab immer wieder neue Petitionen gegen das Gesetz. Bis 1879 gab es rund 9.700 solcher Petitionen mit mehr als 2 Millionen Unterschriften. Was 1883 als Protest gegen den Erlass begann, führte 1886, also 3 Jahre später, dazu, dass dieser Erlass außer Kraft gesetzt wurde. Und das wiederum hatte große Wirkung bei den Frauen, nämlich auf einmal eine Euphorie über den Erfolg ihrer Aktion, die Erkenntnis, dass nur öffentlich gemachter Protest wirksam ist, und die Erfahrung der Frauen, sich zusammenzutun, um Erfolg zu erzielen. Daraus wurden dann auch neue Formen des Protestes entwickelt.
Was waren diese neuen Formen des Protestes?
Naja, zum Beispiel der Hungerstreik, Demonstration und öffentlicher Protest, Tabubrüche wie rauchende Frauen in der Öffentlichkeit oder das Anketten an öffentliche Gebäude. Das Abmachen, das war mit Aufwand und öffentlicher Aufmerksamkeit verbunden, das kennen wir auch heute noch. Und daraus entstanden dann in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten am Beginn des 20. Jahrhunderts die Suffragetten, die das Frauenwahlrecht durchsetzen wollten.
Und über die kann uns Wiebke Lehnhoff aus dem History-Team dann noch mehr erzählen.
Wahlrecht für Frauen? Niemals!
Frauen haben kein ausgeglichenes Gemüt. Ihnen fehlt die Ruhe. Vor allem in Notlagen und emotionalen Situationen.
Überlasst die große Politik den Männern. Frauen sind dazu auserwählt, eine andere wichtige Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Als Hausfrau und Mutter.
Das Frauenwahlrecht wird uns zur Lachnummer Europas machen.
Das sind Meinungen aus einer Zeit, als im Vereinigten Königreich nur Männer wählen durften. Und von denen auch nur 60%, nämlich die Reichen. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Nicht wählen dürfen damals ärmere Männer ohne Grundbesitz, Kriminelle, psychisch Kranke und alle Frauen. Dabei durften Frauen zu diesem Zeitpunkt längst arbeiten, Geld verdienen und mussten auch Steuern zahlen. Deshalb wird im Jahr 1866 die erste Petition fürs Frauenwahlrecht beim britischen Parlament eingereicht. Ohne Erfolg. Kurz danach gründen Männer und Frauen in Manchester die erste Vereinigung für das Wahlrecht für Frauen im Vereinigten Königreich. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten entstehen Land auf, Land ab neue Vereinigungen fürs Frauenwahlrecht, spalten sich weiter auf und verschmelzen miteinander. Immer wieder werden neue Petitionen verfasst und eingereicht und dann im Parlament verspottet und abgelehnt. Die Frauen demonstrieren weiter friedlich für ihr Wahlrecht und sie werden meist ignoriert. Bis einige die Nase voll haben. Im Oktober 1903 verlässt Emmeline Pankhurst die Ursprungsvereinigung in Manchester und gründet ihre eigene, die Women's Social and Political Union, kurz WSPU. In ihrer Autobiografie schreibt Pankhurst:
Wir beschlossen, dass bei uns nur Frauen Mitglieder sein sollten. Außerdem wollten wir uns absolut fernhalten von Parteizugehörigkeiten und wollten uns nur mit Taten zufrieden geben. Unser Motto wurde Taten statt Worte.
Emmeline Pankhurst aus dem liberalen Bürgertum Manchesters wird zu einer der wichtigsten Figuren der Bewegung. Sie überlegt mit ihren Töchtern Christabel und Sylvia und weiteren Frauen, welche Aktionen möglichst viel Aufmerksamkeit bringen. Zum Beispiel gehen sie zu politischen Treffen, die bis dahin nur Männern vorbehalten sind, unterbrechen dort Reden, fordern Antworten von den Politikern und präsentieren Banner mit der Aufschrift Votes for Women. Wegen einer solchen Aktion wird Christabel Pankhurst 1905 verhaftet. Sie weigert sich, eine Geldstrafe zu zahlen und geht lieber ins Gefängnis, denn das bringt mehr Publicity. Parallel versuchen es andere Frauenvereinigungen weiter mit klassischen Mitteln, wie im Februar 1907. Da ziehen 3000 Frauen in einer Demo durch London. Teilnehmerin Kate Fry schreibt in ihr Tagebuch:
Wir waren ein imposantes Spektakel, alle mit Abzeichen und Transparenten. Die Menschen, die uns sahen, waren interessiert und meist überrascht. Die Polizisten waren großartig und stoppten den Verkehr für uns.
Ganz anders als diese moderaten Suffragists erleben es die radikaleren Frauenrechtlerinnen um Emmeline Pankhurst, die Suffragettes. Sie sind zunehmend frustriert, dass sich politisch nichts bewegt. Was auch an Premierminister Herbert Asquith liegt, der nach ersten Sympathiebekundungen einen Rückzieher macht. Empört marschieren die Frauen am selben Tag bis zum Parlament. Dort werden sie von Polizisten misshandelt und auch von Männern aus der Zuschauermenge angegriffen. Dieser Oktobertag 1910 wird als Schwarzer Freitag bekannt. Danach greifen die Frauen um Pankhurst zu militanteren Mitteln.
Das Zerschlagen von Fensterscheiben ist eine altehrwürdige Methode, um seine Unzufriedenheit mit einer politischen Situation zu zeigen.
Aber die Suffragetten zerschlagen bald nicht nur Schaufenster und beschädigen Gemälde in Museen, denn Emmeline Pankhurst ruft sie 1912 dazu auf:
Seid militant! Jede auf ihre Weise. Ich stifte diese Versammlung zur Rebellion an.
Jetzt sprengen die Suffragetten auch Briefkästen und machen Brandanschläge auf Häuser von Politikern, wenn niemand zu Hause ist. Emmeline Pankhurst und hunderte andere Frauen werden immer wieder festgenommen, ins Gefängnis gesteckt und treten dort oft direkt in den Hungerstreik. Daraufhin werden sie brutal zwangsernährt, zur Erholung kurz nach Hause entlassen und wieder ins Gefängnis gebracht. Dann beginnt 1914 der Erste Weltkrieg. Die Suffragetten beenden ihren Kampf gegen die Regierung, aber andere demonstrieren weiter für das Frauenwahlrecht. Schließlich mit Erfolg. Zuerst bekommen 1918 alle wohlhabenden Frauen ab 30 Jahren das Recht zu wählen Und seit 1928 haben alle volljährigen Frauen im Vereinigten Königreich das Wahlrecht.
Wiebke Lehnhoff hat uns die Suffragettin vorgestellt und wir bleiben beim Thema mit Antonia Meiners. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hat Bücher über die Suffragetten veröffentlicht. Hallo Frau Meiners.
Ich grüße Sie.
Wie war das denn Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts? Wie haben Frauen in der Zeit in England und in den USA gelebt? Wie war ihr Status politisch, sozial?
Also der Status war sozusagen nichts. Sie waren nichts ohne Mann. Das kann man sagen, in England oder auch in Amerika war das so, sie hatten überhaupt keine Rechte, waren abhängig von ihrem Ehemann und wenn sie alleinstehend waren, mussten sie einen männlichen Vormund haben, sonst konnten sie überhaupt nichts organisieren oder konnten irgendwie keine Berufe ausüben, wenn überhaupt. Das war die Grundlage und die soziale Lage, die war also verheerend, vor allen Dingen für die ärmere Bevölkerung, für die Arbeiter. Weil mit der Industrialisierung gab es also sehr viele Frauen, die auch in die Fabriken gehen mussten, um den Lebensunterhalt für die Familie mitzuverdienen. Und dort wurden sie eigentlich doppelt ausgebeutet. Sie bekamen weniger Lohn als die Männer und hatten zu Hause dann noch eben mit ihren vielen Kindern das alles noch zu bewältigen. Und oft auch noch mit Männern, die also nicht bereit waren, sie zu unterstützen, sondern auch von ihnen alles forderten und oft auch noch Alkoholiker waren. Also das war eine sehr triste Stimmung für die Frauen, vor allen Dingen für die armen Frauen.
Diese Frauenbewegung der Suffragetten entstand ja in Großbritannien. Vergleichbare Bewegungen hat es aber auch in anderen Ländern weltweit gegeben, unter anderem ja auch dann in den USA. Gab es da irgendwelche Verbindungen untereinander?
Ja, also in den USA, die hat ziemlich früh angefangen und zwar war die ursprünglich verbunden mit der Forderung nach Gleichberechtigung der Sklaven, nach der Aufhebung der Sklaverei. Sie forderten Gleichberechtigung für alle und das waren vor allen Dingen Frauen und Männer gemeinsam beteiligt. Und als nachher also die Sklaverei aufgehoben wurden und die Schwarzen also das Wahlrecht bekamen, aber eben nur die schwarzen Männer und die Frauen leer ausgingen, da war die Enttäuschung sehr groß bei den Frauen, weil sie alles gemeinsam machten eigentlich zuvor. Und dann entstand also dort eine ziemlich breite Frauenbewegung in den USA, also vor allen Dingen in den Städten, also New York. Und von Anfang an waren die eigentlich auch sehr eng verbunden mit London, sind also schon in den 40er Jahren in London gewesen und haben sich dort mit den Frauen zusammengetan, die da schon begonnen, ihre Forderungen zu stellen.
Gab es innerhalb der Bewegung einen Wandel, also von dem, was die Frauen im Mitte des 19. Jahrhunderts gefordert haben, bis Anfang dann 20. Jahrhundert, beziehungsweise eben auch, wie die Frauen protestiert haben?
Oh, einen großen, ja. Am Anfang war vor allen Dingen in England, die Frauenbewegung ging da auch aus, vor allen Dingen von, also gut ausgebildeten Frauen, von, also sagen wir aus dem Bildungsbürgertum, waren also Frauen, die durch ihre Familie also eine gute Bildung bekamen, oft natürlich auf privater Basis, weil es gab ja noch keine Universitäten für Frauen. Und diese Frauen, die waren oft mit Männern zusammen, die sie unterstützten. Das war am Anfang also eine Bewegung. Sie hofften dann eben durch ihre Männer, die dann in die Parlamente gegangen sind, auf dem politischen Weg dann ihre Rechte zu bekommen. Das hat dann aber nicht geklappt, als ein, ich weiß nicht mehr welcher, der liberale Premierminister also seine Versprechen nicht einhielt, als er an die Macht kam. Und dann entwickelte sich eine Frauenbewegung, die am Anfang sehr, ja sagen wir eben, gemäßigt war, die sich aber Ende des Jahrhunderts, als die Regierung nie auf ihre Forderungen einging und immer nur leere Versprechungen machten, dann sich zusehends radikalisierte. Und es war dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, das war einzigartig, die Suffragetten in London und in England, die wurden dann wirklich militant und haben dann also doch mit Gewalt versucht, ihre Rechte durchzusetzen.
Wie ist das denn bei der Bevölkerung angekommen?
Unterschiedlich. Also es war so, diese Frauen, die wurden dann auch inhaftiert, die traten dann auch in den Hungerstreik in und das hat Empörung ausgerufen, dass also so gebildete Frauen, dass die so behandelt wurden. Das hat Empörung hervorgerufen, aber die Militanz kam nicht gut an bei den breiten Teilen der Bevölkerung. Und sie führt auch zu einer Spaltung in der Frauenbewegung, weil diese Militanz, sie hat sich dann doch irgendwann verselbstständigt, hat man den Eindruck. Und die sozialen Fragen, die ja auch in der Frauenbewegung eine große Rolle spielten, auch bei diesen Frauen, die traten immer mehr in den Hintergrund.
Sie haben eben gesagt, viele der Frauen hatten am Anfang der Suffragettenbewegung Unterstützung durch ihre Männer. Blieb das so bei dieser politischen Unterstützung oder standen die irgendwann alleine da?
Irgendwann standen sie dann ganz alleine da, weil die Männer im Parlament versuchten dann also die Forderungen der Frauen durchzusetzen, die wurden dann eigentlich nur verlacht von den anderen. Also zum Schluss waren sie wirklich ohne Unterstützung, muss man so sagen, ja.
Umso beeindruckender, dass sie es dann tatsächlich geschafft haben.
Ja, das muss man sagen, wenn man heute so sieht, also mit welcher Kraft, die haben also solche Sachen gemacht, die haben Briefkästen, also die Postkästen in der Stadt gesprengt und die haben die schönen grünen Rasen zerstört und die haben also sogar die leerstehenden Landhäuser mit Sprengkörpern versehen. Also sie waren sehr, sehr erfindungsreich auch in ihrem Kampf und das ist für Frauen doch sehr ungewöhnlich gewesen.
Und sie sind ja erfolgreich gewesen, weil dann zumindest irgendwann 1919 das Frauenwahlrecht kam. Die Suffragetten als eine der ersten Frauenrechtsbewegungen hat Antonia Meiners uns vorgestellt. Danke dafür.
Ich danke Ihnen.
Wir haben eben schon gehört, Matthias, dass es diese Frauenbewegungen nicht nur in Großbritannien und in den USA gegeben hat. Wie hat sich die Frauenbewegung in Deutschland und in anderen europäischen Ländern denn entwickelt?
Sie hat sich entwickelt, aber auf jeden Fall gegen sehr, sehr, sehr große Widerstände. Das kann man nicht laut genug sagen. Zum Beispiel in der Französischen Revolution. Da könnte man ja denken, dass die Frauen dort einen gleichberechtigten Anteil hatten. Weit gefehlt. Die Menschen- und Bürgerrechte wurden nur für Männer aufgeschrieben. Frauen galten dort als Anhang ihrer Männer. Sie wurden reduziert auf Kinder und Küche. Und bei der Deutschen Revolution 1848, da spielten Frauen zwar eine wichtige Rolle, aber sie waren nicht im Parlament vertreten, sie waren im Hintergrund, sozusagen unmittelbar auch auf den Barrikaden. Ein Beispiel. Die Frau des radikaldemokratischen Kämpfers Gustav Struve, Amalie hieß sie, sie kämpfte mit der Waffe in der Hand in der Badischen Revolutionsarmee, sie wurde verhaftet und sie musste auch in den Knast.
Okay, aber jetzt ganz konkret, ab wann gab es dann eine sogenannte Frauenbewegung in Deutschland?
Also Frauen während der Deutschen Revolution 1848-49 hatten auch schon eine Rolle und das könnte man auch so sehen als Urzelle sozusagen der deutschen Frauenbewegung. Luise Otto Peters, die gründete 1849 die erste Frauenzeitung und sie gilt als eine der treibenden Kräfte am Beginn der deutschen Frauenbewegung. Dann kamen Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt dazu und ihre Forderungen waren Wahlrecht für Frauen, Recht auf Bildung und Arbeit für Frauen. 1865 gab es dann die erste Frauenkonferenz in Leipzig und die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins. Aber auf das Wahlrecht mussten die deutschen Frauen noch bis 1918 warten.
Der Ruf nach mehr Rechten für Frauen, das war also nicht nur eine Sache, die es in England gab, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und wie genau da so die Unterschiede waren, das kläre ich mit Michaela Kahl. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch über die Suffragetten. Hallo Frau Kahl.
Hallo, ich grüße Sie.
Von Frauenrechtlerinnen in Deutschland hat Matthias eben schon erzählt. War das eine Bewegung, die ganz Europa erfasst hat?
Ja, Frauenrechtlerinnen gab es tatsächlich in allen europäischen Ländern, eigentlich in allen Ländern, in denen es bereits Bürgerrechte gab, Frauen aber trotzdem immer noch irgendwie Bürgerinnen zweiter Klasse waren. Das gab es also auch ganz stark in Amerika und vor allem natürlich, wie gesagt, in England. Ursächlich dafür war einfach, dass überall in Europa oder auch in den USA die herrschende Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts eben die Unterdrückung der Frau so manifestierte. Der Mann war der Rechtsvertreter einer juristisch überhaupt nicht existenten Frau. Ehefrauen waren zum Gehorsam verpflichtet und sie hatten ja weder über ihr Vermögen noch über ihre Kinder Verfügungsgewalt. Die bürgerliche Gesellschaft der damaligen Zeit hat der Frau die Aufgabe übertragen, für das Wohl der Familie zu sorgen und zwar zu Hause. Der Zugang zur Erwerbstätigkeit, der war Frauen und der Mittel- und Oberschicht total verwehrt. Das Einzige, was diese Frauen außerhäuslich machen konnten, das war karitatives Engagement. Das war ein Luxus, den sich Frauen der Unterschicht überhaupt nicht leisten konnten. Die erfuhren tagtäglich, was diese Doppelbelastung aus Erwerbsarbeit und Hausarbeit eben bedeutete. Die Situation für Frauen war im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts generell unbefriedigend. Und weil Frauen eben klug sind, haben sie sehr schnell gemerkt, dass die gesellschaftliche Situation der Gruppen, die an der Gesetzgebung beteiligt sind, viel besser ist als ihre eigene. Und sie haben erkannt, dass sich ihre Situation nur dann verbessern würde, wenn sie eine Stimme in der Politik haben würden. Und die Grundvoraussetzung dafür war eben das Wahlrecht.
Aber da hat es ja noch eine Weile gedauert, bis das dann kam, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ungefähr haben die ersten Länder den Frauen Wahlrecht gegeben. Ab wann ging es denn in den Protesten hauptsächlich um das Wahlrecht für Frauen?
Ja, also am Anfang war die Frauenfrage vor allem eine Bildungsfrage, eben weil das Erziehungsideal für Mädchen eben nur das der guten Ehefrau und Mutter war, Gymnasium, Universität, freie Berufswahl, das war ja unmöglich. Und deshalb war es ganz am Anfang tatsächlich vor allem die Bildungsfrage, für die sich Frauenrechtlerinnen eingesetzt haben. Aber es ist eben sehr schnell der Gedanke aufgekommen, Mensch, die Bildung, das ist nur ein Teil, wenn wir eben weiter fundamental so benachteiligt werden, dann wird uns auch die Bildung nichts helfen. Wir müssen wirklich den Hebel dort ansetzen, wo die Gesetze gemacht werden. Und diese Erkenntnis hat der Frauenstimmrechtsbewegung immer mehr Zulauf gebracht. Und diese Frauenstimmrechtsbewegung, die gab es schon tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts. Also in England haben 1865 Frauen zum ersten Mal dem Abgeordneten und Philosophen John Stuart Mill die erste Petition fürs Frauenstimmrecht gegeben. Und damit ist tatsächlich diese Diskussion überhaupt erstmal eröffnet worden. Und zwar in ganz Europa. Und es war eine wirklich aberwitzige Diskussion. Für Männer war das ja hochgradig lächerlich, überhaupt der Gedanke, Frauen in der Politik. Da hat es dann berühmte Mediziner gegeben, quer durch Europa, die behauptet haben, dass Frauen statt von ihrem Gehirn, von ihrer Gebärmutter bestimmt werden, was dann in Zeiten der Pubertät, bei Menstruation, bei Schwangerschaft und in der Menopause zu gefährlichen Instabilitäten führen würde. Und es würde das Land total ins Chaos stürzen. Und die Kirche hat natürlich gewarnt, dass das Wahlrecht für Frauen die Strukturen der Gesellschaft völlig aus den Angeln heben würde. Es hat die Frauen aber nicht gestört und gegen Ende des 19. Jahrhunderts sind dann tatsächlich immer mehr Frauen in diese Frauenstimmrechtsbewegung eingetreten.
Petition haben Sie eben gesagt als Form des Protestes. Was gab es sonst noch so für Protestformen von den Frauen?
Ja, also am Anfang war es eben dieser friedliche Protest, den man ja auch bei uns so kennt. Es wurde Lobbyarbeit gemacht, es wurde an Abgeordnete geschrieben, es wurden Unterschriften gesammelt. Man muss ganz ehrlich sein, gebracht hat es überhaupt nichts. Und in England war es dann eben zum Beispiel so, dass die Gründung der Women's Social and Political Union 40 Jahre nach der ersten parlamentarischen Eingabe gezeigt hat, dass die Frauen einfach die Nase voll hatten. Ja, also diese Ergebnislosigkeit legaler Proteste, die hat tatsächlich überraschenderweise nur in England und in Amerika zu einem Guerillakrieg geführt gegen die britische Regierung. Und wenn ich das so martialisch ausdrücke, dann deshalb, weil die Women's Social and Political Union, also die Heimat der wirklichen Suffragetten, der militanten Frauenrechtlerinnen, die haben sich als Armee gesehen. Die sind auch so organisiert worden und ihr Wahlspruch war jetzt Taten, nicht Worte. Statt Kooperation hat es jetzt Konfrontation geheißen. Und das hat dann ganz neue Protestformen hervorgebracht. Zuerst hat man sich darauf verlegt, Politiker zu attackieren und Parteiversammlungen zu stören. Und man hat eine ganz große PR-Maschine angeworfen. Eine PR-Maschine, die auch die friedlichen Frauenrechtlerinnen übernommen haben, Wahlrechtsliteratur zu publizieren. Buttons, Wimpel, Fahnen, Schärpen, Postkarten, Poster, Spielkarten, alles Mögliche hat man verteilt. Große Demonstrationen sind organisiert worden. Das gab es auch dann teilweise in Deutschland. In England sind die ganz massiv von berittener Polizei auseinandergetrieben worden. Der Staat hat hier mit ganz hilfloser Härte auf diese Frauen reagiert, die eben dann auch ihrerseits wieder mit Härte zurückgeschlagen haben. Die haben sich an Zäune gekettet, die haben Eisenbahnwaggons zerstört, Golfrasen verätzt, Bilder in Museen attackiert, Theatervorstellungen gestört und Politiker mit Reitpeitschen angegriffen. Und dass gerade in England altehrwürdige englische Ladies sich Waffenscheine besorgt haben, das hat die Politiker schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht.
Und es wurde unter anderem auch ein Einkaufsviertel verwüstet. 1912 war das und 220 Frauen wurden dabei festgenommen. Warum haben die das gemacht?
Naja, also 1912, man hört schon, da war diese ganze Bewegung schon ziemlich lange am Köcheln. Also mehr als 7 Jahre haben da die Suffragetten schon gekämpft. Tausende waren inzwischen inhaftiert gewesen, waren in Hungerstreik getreten, hatten grausamste Zwangsernährung über sich ergehen lassen. Und trotzdem, man muss es ehrlich sagen, dem Frauenstimmrecht waren sie keinen Schritt weitergekommen. Und im Februar 1912 hat die Women's Social and Political Union die Zerstörung von Eigentum offiziell zur neuen Strategie erklärt. Und 2 Wochen später haben dann eben in einer Großaktion Hunderte von wirklich elegant gekleideten Damen mit großen Hüten auf dem Kopf in London aus ihren Handtaschen kleine Hämmerchen gezogen. Und mit denen haben sie die Schaufensterscheiben der Geschäfte eingeworfen, in denen sie normal einkaufen gingen. Und das hat die Ladenbesitzer ziemlich durcheinander gebracht. Und mehr als 200 dieser Damen, die ja meistens aus der Mittel- und Oberschicht waren, sind dann verhaftet worden. Und sie haben dann die Gerichtssäle als politische Bühne genutzt. Hier haben sie, statt Aussagen zu machen, politische Statements abgegeben. Und völlig überforderte Richter haben sich also einer Tätergruppe gegenüber gesehen, die keinerlei Reue zeigte und stattdessen offen verkündete, bei Entlassung umgehend weitere Aktionen zu starten. Ich denke, spätestens jetzt wird die Parallele zum Klimaprotest der letzten Generation doch ziemlich deutlich auch.
Was ist mit den Frauen passiert?
Nun, die Frauen sind eingesperrt worden. Manche lang, manche kürzer. Auch da gab es natürlich Unterschiede, je nachdem, welcher gesellschaftlichen Schicht man angehörte. Das waren ja teilweise die Frauen oder die Geschwister von Parlamentsabgeordneten. Das waren Adelige. Die sind nicht ganz so streng bestraft worden. Trotzdem sind alle eingesperrt worden, auch die, die eigentlich eine Kaution hätten hinterlegen können. Und die Frauen sind in den Gefängnissen umgehend in Hungerstreik getreten, um ihre Anerkennung als politische Gefangene zu erzwingen. Und das war für die Regierung eine ziemlich schwierige Sache. Man wollte die ja nicht verhungern lassen. Man wollte auf keinen Fall irgendwelche Märtyrerinnen kreieren. Und die Regierung war ziemlich in der Bredouille zu dieser damaligen Zeit, weil diese Tätergruppe tatsächlich vollkommen furchtlos war und auch überzeugt von dem, was sie taten und sich auch nicht einschüchtern haben lassen.
Eine, die eine Märtyrerin wurde für diese Frauenbewegung, war Emily Davis. Das war eine von diesen militanten Frauenrechtlerinnen aus Großbritannien. Und sie hat Selbstmord, also vermutlich Selbstmord begangen 1913 bei einem der ältesten englischen Pferderennen, dem Epsom Derby. Wie kam es dazu?
Ja, also die Situation hatte sich zu dieser Zeit schon sehr stark zugespitzt. Die Emily Whiting Davison war ja ein Mitglied der Women's Social and Political Union und zu dieser Zeit war die Führungsriege dieser Gruppierung schon weitgehend inhaftiert. Nur die Christabel Pankhurst, die hat sich damals noch retten können, die ist nach Paris geflüchtet. Und in dieser Situation hat die Gruppierung beschlossen, die Eskalation nochmal einen Schritt voranzutreiben. Bevor diesem Fanal von Emily Whiting Davison wurden schon Telefonleitungen gekappt, Briefkästen samt Inhalt wurden ein Opfer der Flammen. Es brannte in Kirchen, U-Bahn-Stationen und Wäldern. Die Bahnhöfe Birmingham, Saunderton und Croxley Green sind in die Luft geflogen und in der Innenstadt von Doncaster sind mehrere Bomben explodiert. Es ist dabei nie ein Mensch ums Leben gekommen, aber es war tatsächlich klar, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Kampf das erste Menschenleben fordern wird. Und das erste Menschenleben, das dieser Kampf kostete, war eben das der Suffragette und Oxford-Absolventin Emily Whiting Davison, die am 4. Juni 1913 als Fanal für das Frauenstimmrecht sich vor das Pferd King George V. geworfen hat und an ihren schweren Verletzungen dann auch gestorben ist. Ihrem Beispiel folgend sind übrigens die inhaftierten Suffragetten, die bereits durch Hungerstreik schwer gezeichnet waren, umgehend in einen Durststreik getreten.
Michaela Kahl war das über die Frauenrechtsbewegungen in Europa. Danke Ihnen für die Information.
Ich danke.
Das Recht zu wählen war eine der Hauptforderungen der Frauenbewegung. Matthias, wann wurde dieses Thema auch Thema hier in Deutschland?
Bei uns begann das am Beginn des 20. Jahrhunderts. 1902 nämlich wurde der Deutsche Verein für Frauenstimmrecht in Hamburg gegründet. Anlass war die erste internationale Frauenstimmrechtskonferenz in Washington, an der allerdings kein deutscher Verein oder eine deutsche Delegierte teilgenommen hat. Es gab dort Forderungen nach dem demokratischen Stimmrecht für alle, nämlich für Männer und Frauen.
Wie war das denn überhaupt? Damals war ja das Parlament noch rein männlich. Wie standen die Parteien im Reichstag zur Frauenbewegung?
Ja, da gab es mächtigen Streit drüber. Die einen sagten, Frauenwahlrecht geht nur mit einer parteipolitischen Festlegung, also eine Partei für Frauenstimmrecht. Und die anderen sagten, Frauenstimmrecht und andere politische Überzeugungen könnten durchaus gegeneinander stehen. Das wollte der linke Flügel der Frauenbewegung zum Beispiel überhaupt nicht. 1907 wurde dann klargestellt, es geht um ein allgemeines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht für beide Geschlechter. 1911 kam dann der wichtige Zusatz aktives und passives Wahlrecht für Frauen hinzu. Aber egal wie es formuliert wurde, die Forderung nach Frauenwahlrecht traf in den Parteien und, das muss man fairerweise dazu sagen, auch in der Bevölkerung auf Widerspruch. Innerhalb des Vereins für Frauenstimmrecht gab es Rücktritte und Austritte, weil man sich nicht auf eine gemeinsame Linie einigen konnte. Das durchgesetzte Frauenwahlrecht in der Weimarer Republik gab es dann erst im November 1918.
Und was alles geschehen musste, damit Frauen in der Weimarer Republik das Wahlrecht bekommen konnten, das kann uns Jana Günther sagen. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften an der Evangelischen Hochschule Darmstadt und einer ihrer Schwerpunkte ist die Geschichte der Frauenbewegung. Hallo Frau Günther.
Hallöchen, guten Tag.
Wir haben eben schon gehört, dass Frauen erstmal vor der Frauenbewegung nicht wirklich eine öffentliche Rolle gespielt haben, also eher zu Hause Kinder hüten, eventuell irgendwas Soziales. War das im Kaiserreich auch noch so oder haben Sie da auch irgendwie eine öffentliche Rolle gespielt?
Also ich würde immer sagen, dass Frauen eine sehr große Rolle gespielt haben in jeder Epoche, dass sie vielleicht sichtbarer waren, mal weniger sichtbar, aber sie waren auf jeden Fall da. Schließlich ist es die Hälfte der Bevölkerung. Und genauso ist das für das Deutsche Kaiserreich. Auch da haben Frauen eine sehr große Rolle gespielt. Es ist völlig falsch anzunehmen, dass Frauen am öffentlichen Leben nicht teilgenommen haben. Also Frauen der Arbeiterklasse haben in Fabriken gearbeitet, auch schwer gearbeitet und sich auch in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung engagiert, selber Organisationen gegründet und ausgebaut. Das lässt sich sehr schön an dem Beispiel von Paula Thiede veranschaulichen, die erste Gewerkschaftsvorsitzende im deutschen Raum war, im deutschsprachigen Raum. Und auch im Spektrum der bürgerlichen Frauen kann man das so sagen. Natürlich waren Frauen öffentlich sichtbar, haben sich betätigt im sozialreformerischen Bereich, aber natürlich auch im kirchlichen. Alles, was man eigentlich so als wichtiges Engagement sieht, da hat man auch Frauen gesehen. Nicht überall natürlich, es gab immer männlich besetzte, männlich dominierte Räume. Die mussten sich erstritten werden. Dazu gehört auch der politische Raum. Aber nichtsdestotrotz ist es völlig falsch anzunehmen, dass Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung und öffentlichen Bild nicht Teil der Gesellschaft waren. Ja, also man kann sagen, dass die bürgerlichen Frauen eher im privaten Bereich tätig waren. Aber auch hier finden wir mehr als genug widerständiges Handeln und auch öffentliches Protestieren. Also zum Beispiel der radikale Teil der deutschen Frauenbewegung im Kaiserreich hat auch neue Protestformen entwickelt. Ähnlich wie die Suffragetten haben sie es mit Straßendemonstrationen auf jeden Fall versucht, haben auch bewundernd ja auf die militante Bewegung in Großbritannien geschaut. Aber man muss auch immer sehen, das Kaiserreich hatte Vereins- und Sozialistengesetze. Das hat es Frauen aller Klassen schwer gemacht, sich politisch und vor allen Dingen stringent ja auf so einer nationalstaatlichen Ebene zu organisieren. Aber nichtsdestotrotz waren Frauen aktiv und zwar auch sehr aktiv im schriftstellerischen Bereich. Sie haben Zeitungen herausgebracht und so weiter und so fort. Also interessant ist, dass die militante Suffragettenbewegung auch viel Beachtung gefunden hat in den Kreisen der deutschen Frauenbewegung. Dort auch diskutiert wurde, aber sicherlich nicht diese, also in Deutschland hatten wir nicht diese, ich sag mal, militante, sehr radikale, öffentlichkeitswirksame Bewegung. Nichtsdestotrotz waren die sehr aktiv.
Das heißt, es wurden keine Steine geworfen, Dinge angezündet, Fensterscheiben zerstört oder sowas?
Also es gibt auf jeden Fall Hinweise in zum Beispiel der Gleichheit, das war die Zeitschrift der proletarischen Frauenbewegung, dass es zu Gewalt bei Demonstrationen kam. Hier muss man aber dazu sagen, das ist vielleicht sogar ähnlich zur Suffragettenbewegung, dass die natürlich erstmal von der Ordnungsmacht ausging, ja, also von der Polizei, die versucht hat, Demonstrationen der Arbeiterinnen zu beenden, ja, die radikalen Frauenrechtlerinnen haben auch versucht, demonstrative, etwas radikalere Methoden in die deutsche bürgerliche Frauenbewegung einzubringen. Das hat aber, wie gesagt, auch durch die sehr rigide Gesetzgebung, die es ja in einzelnen Ländern auch verboten hat, dass Frauen überhaupt in politische Vereinigungen gehen konnten oder sich da organisieren konnten. Also ich meine, das war schon radikal, sich zu organisieren oder heimlich zu einer politischen Veranstaltung zu gehen. Also es war eine andere politische, ich sag mal, Umwelt, ja, für deutsche Frauen, aber nichtsdestotrotz haben die sich engagiert, aber von militanten, fast schon terroristischen Anschlägen, ja, also was heißt fast schon, ne, also gegen Ende waren das, also schon terroristische Anschläge, es ist halt niemand umgekommen, also eher eine gemäßigte Form Gewalt gegen Sachen, ja, wie bei den Suffragetten. Wir haben aber auch militante Frauen in der Narodnaya Volja in Russland gehabt, die gezielte Anschläge auf Menschen verübt haben. Das hatten wir in Deutschland, im Deutschen Kaiserreich in der Art nicht.
Dann gucken wir mal auf die Weimarer Republik. Da hatten Frauen dann das aktive und passive Wahlrecht bekommen. Wie hat sich das auf ihre Situation in der Gesellschaft ausgewirkt?
Ja, also das kann man durchaus auch mit aktuellen neuen Gesetzgebungsprozessen vergleichen. Also eine Gesetzesänderung bewirkt eben nicht gleich, dass sich Vorstellungen, Normen, ja, soziales Handeln, Praxen in der Gesellschaft von heute auf morgen einfach so ändern. Und genauso ist das natürlich auch mit dieser binären Geschlechterrollenlogik. Also selbstverständlich hat man von Seite der Parteien diese Wählerinnengruppe sehr ernst genommen, weil die hatten natürlich Macht, ja, und Parteien wollen ja in der Regel wiedergewählt werden. Also insofern kann man schon, also allein durch die politische Repräsentation davon ausgehen, dass Frauen einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft hatten, ja, auch einen höheren politischen Stellenwert. Aber man muss auch dazu sagen, dass A, natürlich nicht gleich eine 50-50 Repräsentanz, ja, im Parlament da war. Das heißt, die Stimme der Frau war zwar laut, aber sie war auch, ja, one voice in the wilderness, also eine, ne, von vielen. Also es waren 423 Abgeordnete, waren gewählt, davon waren 37 Frauen. Zwar sind 4 Frauen später nachgerückt, aber Sie können sich natürlich vorstellen, das ist natürlich keine paritätische Repräsentanz. Plus natürlich sind auch Frauen als Gruppe heterogen. Also Frauen in der Arbeiterklasse hatten natürlich andere Interessen, andere Schwierigkeiten in der Gesellschaft, als das vielleicht bürgerliche Frauen hatten. Also man darf auch nicht davon ausgehen, dass nur weil 37 Frauen auf einmal im Parlament saßen, es da nicht unterschiedliche Interessen gegeben hat. Ja, also von der Gleichberechtigung als Staatsbürgerin auf dem, ich sag mal, ne, Papier ist auf jeden Fall auszugehen. Aber eine Gleichberechtigung zum Beispiel bei Familien- und Eherechten, Paragraph 218 war Thema, aber auch gleicher Lohn für gleiche Arbeit, da ist nicht von einer absoluten Gleichberechtigung auszugehen. Das muss man einfach so sagen.
Waren das dann auch die Themen in der Weimarer Republik? Also wurde für noch mehr Gleichberechtigung auch innerhalb der Gesellschaft auf die Straße gegangen?
Also auf die Straße gegangen im Sinne von einem, also demonstrativen Protest sicherlich hier und da, ja, ja. Also wichtige Themen sind natürlich Arbeit und Bildung geblieben, aber auch die Berufsorganisation war vor allen Dingen für die bürgerlichen Frauenorganisationen sehr wichtig, weil es auf einmal sehr viel weibliche Angestellte in den Angestelltenberufen gab. Ja, staatsbürgerliche Ausbildung, also heute würde man das politische Erwachsenenbildung nennen, ne? Das hat eine große Rolle gespielt und auch da haben sich, ich sag mal, die traditionellen bürgerlichen Frauenbewegungsorganisationen verpflichtet gefühlt, also jetzt auch Frauen zu bilden für das politische System. Und natürlich, gerade wenn es um sozialpolitische Maßnahmen, die Etablierung zum Beispiel und Professionalisierung der sozialen Arbeit geht, da haben die Frauen eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Die Frauenrechtsbewegung im Kaiserreich und was dann die Umsetzung des Wahlrechts für Frauen tatsächlich bedeutet hat, hat uns Jana Günther erklärt. Danke dafür.
Vielen Dank.
Matthias, das Recht zu wählen haben Frauen mittlerweile in Europa und an den meisten Orten der Welt. Aber trotzdem sind wir bis heute nicht vollständig gleichberechtigt. Zum Beispiel gibt es da ja immer noch eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
Die gibt es und zu begreifen ist das schon überhaupt nicht und zu begründen eben auch nicht. Dieser berühmte Gender Pay Gap, der betrug 2021 im Durchschnitt in Deutschland 18%. Das heißt, im gleichen Job verdienten Frauen in diesem Jahr 18% weniger als Männer. Und um das zu erklären, heißt es, Frauen arbeiten häufiger in schlecht bezahlten Berufen, erreichen seltener Führungspositionen, haben wegen der Kinder öfter Teilzeitjobs und Minijobs. Aber die Erklärung, Frauen besetzen wegen Kinderzeiten weniger Führungspositionen, während Männer an ihrer Karriere basteln, die stimmt ebenso auch nicht mehr, weil sehr viele Väter auch Elternzeit nehmen und Karriere Karriere sein lassen. Ich denke, viele Unternehmen sparen Geld, indem sie Frauen schlechter bezahlen als Männer. Und das, muss ich wirklich sagen, ist nicht okay.
Wobei es ja auch da den Unterschied in der Wahrnehmung gibt. Wenn Männer Elternzeit nehmen, dann ist das was total Besonderes und es wird herausgestellt. Bei Frauen wird das als selbstverständlich hingenommen. Es gibt also noch ein bisschen was zu tun beim Thema Gleichberechtigung. In der nächsten Eine Stunde History geht's um das Geiseldrama von Gladbeck im August 1988, das bis heute zu den spektakulärsten und gleichzeitig dramatischsten Verbrechen in der Nachkriegszeit zählt. 54 Stunden lang hat das Geiseldrama gedauert, 3 Menschen kamen dabei ums Leben.
Und Millionen Menschen haben das Ganze live im Fernsehen verfolgt. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.